Hallo und herzlich willkommen zum Demos Talk. Das ist der Podcast für den gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Mein Name ist Shai.
Mein Name ist Linda.
Und ich bin Janette.
Und jetzt spitzt die Ohren und viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Demos Talk, der Podcast für gesellschaftlichen Wandel und Perspektiven einer Demokratie. Heute zu Gast ist Silke Kramer-Rottler. Sie ist Mitbegründerin der Evolutionspädagogik. Und wie ihr euch jetzt vielleicht schon denken könnt, geht es heute um das Thema Bildung. Ich habe mir sie als Gast ausgesucht. Sie hat zwar noch nicht für das Demos Mac geschrieben, wurde dafür aber von unserer Autorin Veronika Fischer interviewt. Den Artikel dazu packe ich euch in die Shownotes. So, jetzt aber zu dir, Silke. Wer bist du eigentlich?
Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Ich bin ursprünglich vor vielen, vielen Jahren einmal Erzieherin gewesen. Ich habe mich mit der Montessori-Pädagogik auseinandergesetzt, beziehungsweise bin auch Montessori-Pädagogin und habe mich dann jahrelang mit Lernen beschäftigt, habe in verschiedenen Institutionen mit Kindern gearbeitet, auch mit Erwachsenen gearbeitet, bin heute die pädagogische Leiterin des Instituts für Kommunikation, Evolution und Bewegung, ursprünglich Institut für praktische Pädagogik. Ich habe mich 25 Jahre mit der Evolutionspädagogik beschäftigt, beziehungsweise habe sie mit Ludwig Koneberg entwickelt, habe dazu Bücher geschrieben. Ja, und freue mich jetzt einfach hier zu sein.
Jetzt hast du schon Evolutionspädagogik gesagt, deswegen bist du heute hier. Worum geht's denn in der Evolutionspädagogik? Was ist es denn überhaupt?
Die Evolutionspädagogik ist ein Wahrnehmungs-, Kommunikations- und Bewegungsmodell, basierend auf dem evolutiven Aufbau des Gehirns. Das menschliche Gehirn umfasst alle Gehirnentwicklungsstufen aller Lebewesen. Von daher können wir von 7 Gehirnentwicklungsstufen sprechen, vom Fisch zur Amphibie, zum Reptil, zum Säugetier, zum Affen, zum Urmenschen, zum Menschen. Das menschliche Gehirn hat also alle Wahrnehmungsstufen und alle motorischen Entwicklungsstufen angelehnt an die Evolution in sich.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ihr arbeitet mit diesen 7 verschiedenen Stufen. Aber wie funktioniert es dann in der Pädagogik?
Ja, durch das, dass es ein Wahrnehmungs- und Bewegungsmodell ist, haben wir also einfach gestaltete Interventionstechniken zur Verfügung, wie wir auf die bestimmten Entwicklungsstufen zugreifen können.
Also, um mal ein Beispiel zu nennen, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Ein Kind in der Schule hat Probleme mit der Rechtschreibung, so ein ganz klassisches Beispiel. Wie geht man mit der Evolutionspädagogik an sowas ran?
Wir beobachten das Kind in seinem Verhalten, in seiner Wahrnehmung, auch in seinen motorischen Fähigkeiten, auch feinmotorischen Fähigkeiten. Anhand dessen haben wir eine EvoPAT-Diagnostik und können feststellen, aus welcher Wahrnehmungsstufe dieses Kind im Moment agiert. Sprich, aus welcher Wahrnehmungsstufe man diese sogenannten Lernblockaden sehen kann und dann auch einer evolutiven Entwicklungsstufe zuordnen kann. Und dadurch haben wir die Möglichkeit, ganz konkret die Ursache dieser Lernblockade anzugehen und auch zu lösen.
Warum ist euer Modell demokratisch?
Da unser Modell im Grunde genommen die ganzen Entwicklungsstufen des Menschen beinhaltet, hat in diesem Modell auch alles Platz, was uns Menschen angeht. Sprich, in unserem Modell haben die verschiedenen pädagogischen Ansätze Platz. Ob das die Montessori-Pädagogik ist, ob das die Steiner-Pädagogik ist oder ob das Ansätze einer freien Schule sind. Wir können diese Ansätze immer einer bestimmten Stufe zuordnen. Von daher haben auch die verschiedenen Therapieansätze, die es gibt, ob es die Logopädie ist, die Ergotherapie, die Psychomotorik oder auch Verhaltenstherapien, alle haben einen Ansatz. Und wenn man diesen Ansatz versteht, weiß man, aus welcher Wahrnehmungsstufe diese Ansätze wirken. Insofern, sage ich, hat alles Platz in unserem Modell. Und deshalb sehe ich es als sehr menschenfreundlich und demokratisch an, weil nichts ausgegrenzt wird.
Wenn man jetzt mal bei dem Ansatz bleiben würde, unser Schulsystem funktioniert ja gar nicht so. Was läuft deiner Meinung nach mit deinen 30 Jahren Berufserfahrung im Schulsystem falsch? Und vielleicht können wir danach auch nochmal die EvoPad-Brille aufziehen und gucken, was aus der EvoPad-Perspektive heraus beim Schulsystem verbessert werden müsste. Aber jetzt würde mich erstmal interessieren, wie du das Schulsystem wahrnimmst und was du mit deiner Berufserfahrung dazu sagst.
Unser Schulsystem ist in erster Linie vertikal ausgerichtet. Das heißt, man geht von unten nach oben. Wenn man eine Klasse nicht geschafft hat, gibt's immer noch die Wiederholungen. Teilweise werden sie abgeschafft, aber im Grunde genommen orientiert sich das Schulsystem immer noch am Noten- und Wertesystem. Und entweder man besteht es oder man besteht es halt nicht. Wir brauchen ein horizontales System, in dem alles Platz hat, und horizontal ausgerichtet ist eben auch unser EvoPad-Modell. Das Problem der Schule, des Systems Schule, ist nach wie vor und immer noch, dass sie defizitorientiert sind. Und erst wenn man aus diesem Dilemma rauskommt, hat die Schule eine Chance zu wachsen. Und durch diese Defizitorientiertheit blockiert sich das System selbst und bringt sich dadurch immer wieder in eine Sackgasse. Ja, die Zahlen zeigen, dass wir immer mehr junge Menschen haben ohne Schulabschluss. Ohne Schulabschluss heißt es in unserer Gesellschaft immer noch, dass man zum Scheitern verurteilt ist. Oder eben, dass es sehr, sehr schwer ist, in unserer Gesellschaft Fuß zu fassen. Eine Chance hat unser System dann, wenn wir endlich beginnen, nach Talenten zu suchen, im System selbst, und nicht mehr ausschließen und nicht mehr ausgrenzen.
Das heißt aber, so wie du das jetzt beschreibst, das hört sich für mich total gut an, ist unser Schulsystem eigentlich überhaupt nicht demokratisch, wenn man, also jetzt nicht, wenn man von der Bürokratie her ausgeht. Da spielt ja auch Föderalismus zum Beispiel eine Rolle, aber wenn man jetzt rein von den Kindern, von den SchülerInnen ausgeht, ist unser Schulsystem überhaupt nicht demokratisch. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, es ist in dem Sinne nicht demokratisch, weil wir immer noch aussortieren und weil immer noch Kinder, Jugendliche da drin hängen bleiben und da nachher keine Chance mehr haben. Demokratisch heißt für mich, dass jeder drin Platz hat und jeder für sich auch einen Weg drin finden kann. Und es gelingt nur, wenn wir nicht mehr ausgrenzen, sondern die Individualität und das Anderssein eines Kindes wahrnehmen, anerkennen und achten. Und dadurch auch eine Talentfindung stattfinden kann, auch behindertes Kind, ob körperlich oder geistige Defizite da sind, organisch da sind, hat vielleicht irgendwo Talente. Und für mich ist es, oder für uns Evolutionspädagogen, ist es einfach sehr wichtig, immer Wege zu finden, dass auch diese Kinder sich entsprechend ihren Fähigkeiten wirklich entfalten können.
Ich würde auch gerne noch mal kurz, weil wir jetzt auch schon Kinder mit Behinderung angesprochen haben, es gibt ja auch Kinder mit Migrationshintergrund beispielsweise. Das sind Kinder, von denen viele PolitikerInnen behaupten, sie hätten die gleichen Bildungschancen in Deutschland wie ein deutsches Kind. De facto ist es aber nicht so, allein weil es schon sprachliche Barrieren gibt. Gibt's da auch von der Evolutionspädagogik Ansätze?
Naja, der Ansatz ist immer dasselbe, dass wir auch ein Kind mit sprachlichen Schwierigkeiten versuchen, insofern abzuholen, indem wir die Frage stellen, zu was hast du Lust? Was möchtest du gerne machen? Was unser Schulsystem versucht, ist, den Kindern die deutsche Sprache nahezubringen. Ist natürlich in Ordnung, ist auch wichtig. Aber dadurch entstehen schon wieder Schwierigkeiten und Blockaden. Und wenn wir es auf einem anderen Weg versuchen würden, wenn wir sagen würden, zu was hast du Lust, was kannst du gut, was konntest du in deiner Heimat gut, möchtest du uns das zeigen? Dieser Ansatz wäre erfolgsversprechender, wie auf Biegen und Brechen den Kindern jetzt die deutsche Sprache beizubringen. Die deutsche Sprache werden sie dann leichter lernen, wenn sie sich getrauen, das zu tun, zu was sie Lust haben. Dann ist Lernen ein Beiwerk. Dann geht's viel leichter, manchmal sogar von allein.
Du hast jetzt schon öfter das Wort Blockade benutzt, wenn ich mir jetzt quasi vorstelle, wenn ich so an mich von früher denke, ich sitze vor den Mathehausaufgaben, Textaufgaben, das war total meins, weil Text mit Zahlen in Kombinationen, das war schwierig. Und ich sitze vor dieser Textaufgabe und fühle mich auch buchstäblich blockiert. Das heißt, ich kann mit dieser Aufgabe gar nichts anfangen. Du als Evolutionspädagogin, was würdest du in der Situation mit mir machen? Wie kann man so eine Blockade lösen?
Ich muss rausfinden, aus welcher Wahrnehmungsstufe du diese Matheaufgabe zu lösen versuchst. Und da haben wir 7 Möglichkeiten davon. Wir haben die Möglichkeit, aus der Wahrnehmung des Fisches Mathe zu lösen. Das geht mit Sicherheit schief.
Warum?
Weil die Wahrnehmung des Fisches eine unbewusste Wahrnehmung ist. Wir müssen wissen, dass wir einen unbewussten Teil haben in unserem Gehirn, einen bewussten und den Neokortex mit dem Verstand. Unsere Stufen ziehen sich über genau diese Dreiteilung des Gehirns. Also wir sprechen ja vom Stammhirn, vom limbischen System und vom Neokortex. Und die 7 Entwicklungsstufen, die ziehen sich vom Stammhirn über das limbische System zum Neokortex. Und ich muss jetzt rausfinden, wie du versuchst, Mathe zu lernen. Und da haben wir eben, wie gesagt, schon 7 Möglichkeiten dazu. Und es gibt jetzt Anhaltspunkte, die erkennt man über die Körperhaltung, über die Schreibhaltung, über den Blick, über die Anspannung und über den Bewusstheitszustand. Und dann kann ich herausfinden, aus welcher Stufe du jetzt dein Problem zu lösen versuchst. Wenn ich das weiß, dann gehe ich auf diese Stufe und arbeite mit dir in der Regel mit Bewegung, mit Kindern immer mit Bewegung. Mit Erwachsenen geht es vielleicht sogar auch über die entsprechend richtige Kommunikation. Man muss auch wissen, dass die ersten 3 evolutiven Gehirnentwicklungsstufen, also Fisch, Amphibie, Reptil, die unbewussten Stufen sind. Mhm. Wenn aus diesen Stufen raus versucht wird, ein Problem zu lösen, dann ist einem das meist nicht bewusst. Mhm. Ich kann ein Beispiel nennen.
Ja, gerne. Das macht's griffiger.
Meine Tochter versuchte auf das Mathe-Abitur zu lernen.
Naja, Mathe. Jeder Mann und jeder Frau Sache.
Ihr Zustand war entsprechend. Ihr Zimmer war total chaotisch. Sie wusste überhaupt nicht, wie sie jetzt beginnen sollte. Sie hat damit kompensiert, indem sie alle 5 Minuten in die Küche kam, Kühlschranktür aufgemacht hat und sich was zum Essen geholt hat. Aber sie konnte nicht anfangen. Und das war für mich das Signalwort, nicht anfangen können. Und da wusste ich, ich muss das der Reptilienstufe oder auch Krokodilstufe genannt zuordnen und gab ihr die Anweisung, dass sie auf unserem Holzboden mal in das Krokodilkriechen kommen sollte. Und es war ein Bild für Götter. Sie lag da wie ein Sack nasser Sand. Sie kam nicht von der Stelle. Das heißt, ihr Körper hat genau das signalisiert. Nicht von der Stelle kommen, nicht wissen, wie ich überhaupt diesen Berg bewältigen soll. Mhm. Mit meiner Anleitung kam sie dann wirklich in dieses Überkreuzkriechen rein und musste einfach ein paar Mal diesen Gang in diesem Überkreuzkriechen absolvieren. Danach verschwand sie ins Zimmer. 10 Minuten später ging ich rein und fragte sie, ob es jetzt funktioniert. Das Tolle war eigentlich, sie war wirklich voll konzentriert, war gerade am Rechnen einer Aufgabe und fragte mich, wieso, was war denn?
Echt jetzt?
Ihr Zustand war ja gar nicht bewusst, aber durch die richtige Bewegung, die richtige Intervention, konnte sie das Signal an die richtige Gehirnregion senden. Mhm. Und kam ins Tun und ins Arbeiten.
Verstehe ich das also richtig, um das nochmal kurz für mich zusammenzufassen? Du beobachtest was und indem du mir die richtige Bewegung für meine momentane Situation oder Wahrnehmung, indem du mir eine Übung sagst, schaffe ich quasi eine Verknüpfung in meinem Gehirn, die es mir dann erleichtert, meine Aufgabe, sei es Mathe oder ein Bewerbungsgespräch oder was immer für eine Situation man nehmen möchte, wo eine Blockade drin ist, in dem Moment, wo ich eine Bewegung mache oder den richtigen Kommunikationsschlüssel finde, schaffe ich eine Verknüpfung in meinem Gehirn und dann geht's besser.
Der Schlüssel ist, dass man die richtige Verknüpfung finden muss, mhm. also an der richtigen Stelle verknüpfen muss. Und das gelingt uns mit unserer EvoPet-Diagnostik.
Jetzt ist es natürlich so, dass unser Schulsystem ja so überhaupt nicht funktioniert. Glaubst du, dass es realisierbar wäre, den Ansatz der Evolutionspädagogik in unser Schulsystem zu integrieren?
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber dazu sollte die Ausbildung einfach von Pädagogen gemacht werden. Mein Wunsch wäre natürlich, dass wir mit unserem Ansatz, mit unserer Ausbildung tatsächlich in die pädagogischen Hochschulen kommen. Es müsste einfach ein ganzes Modul Evolutionspädagogik geben, wo den Lehrern einfach ein Modell, ein Konzept an die Hand gelegt wird, Verhalten, Verhaltensauffälligkeiten, Wahrnehmungsstörungen oder einfach auch die verschiedenen Verarbeitungsstrategien, die Kinder und Schüler haben, die zu erkennen, um dann richtig zu intervenieren zu können. Wir brauchen dazu keine, ich sag's jetzt wirklich ganz einfach so, wie ich es erlebe, wir brauchen dazu keine Psychologen, die dem Kind eine Wahrnehmungsstörung diagnostizieren. Wir sind praktische Pädagogen und wenn die Lehrer dieses Wissen hätten, dann bräuchten wir in unseren Schulen keine Nachhilfe oder vielleicht nur wenig Nachhilfe. Wir bräuchten weniger Psychologen und weniger Abklärungen, mhm. weil vieles einfacher und pragmatischer zu lösen wäre.
Das heißt aber, der Wandel muss eigentlich bei den Studierenden schon beginnen. Also der Wandel, um im System was zu verändern, müsste erstmal das Studium zur Pädagogik sich verändern. Habe ich das richtig verstanden?
Ganz genau.
Ich bin selber Mama, habe ich auch schon im letzten Podcast erzählt, ist jetzt nicht so wichtig, aber dadurch beschäftige ich mich natürlich viel mehr mit Kindern, mit Betreuung von Kindern und so weiter. Und das ist jetzt ein Beispiel, das hat nicht so viel mit Bildung zu tun, aber es ging jetzt dieses RS-Virus, war jetzt sehr, sehr stark. Vor allem so um die Weihnachtszeit rum habe ich von vielen Kindern oder von vielen Eltern gehört, die ihre Kinder mit ihren Kindern ins Krankenhaus mussten. Es gab ja auch Nachrichten, dass die Krankenhäuser und die Kinderkliniken überlastet sind. Und also ich sage jetzt mal so, wir haben so ein Geschiss gemacht während Corona, auch die Alten zu schützen. Und das ist auch wichtig, versteht mich da nicht falsch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass unsere Kinder in der Demokratie vergessen werden. Also es fängt bei solchen, bei Krankheiten an und geht aber auch ins Schulsystem über. Also ich meine, dass unser Schulsystem sehr viele Defizite hat, nicht nur defizitorientiert ist, sondern auch Defizite hat, das, also weiß ich nicht, das war schon bei mir so, das war schon vor 20 Jahren so. Warum sind unserer Demokratie Kinder nicht so wichtig?
Also ich glaube, unserer Demokratie sind die Kinder schon wichtig. Aber ich glaube, es scheitert daran, dass sie im Grunde genommen nicht wissen, wie unsere Kinder in unserer Gesellschaft geschützt und geachtet werden können.
Also du meinst, die PolitikerInnen wissen das nicht wie oder wer weiß nicht wie?
Bleiben wir mal bei den Politikern, aber ich glaube, man kann es auf das Bildungssystem auch wieder reduzieren oder beziehen. Man kann es auch auf die Eltern beziehen. Es fehlt das Handwerkszeug, um zu verstehen, wie man die Kinder in unserer Demokratie achten, schützen und sich entfalten lassen kann. Und man muss ja auch bedenken, wir Erwachsene sind alle durch ein vertikales Schulsystem mit Werteorientierung gegangen. Unsere Politiker sind durch ein Bildungssystem gelaufen, wo sie sich beweisen, bewerten mussten, dass sie an die Stelle kommen, wo sie jetzt sind. Wie sollen sie aus ihrer Erfahrung raus begreifen, wie man unsere Kinder alle abholen kann und nicht mehr ausgrenzen muss.
Glaubst du also, dass eine Bildungsministerin beispielsweise erstmal die Ausbildung zur Evolutionspädagogin machen müsste?
Unbedingt, unbedingt. Das wäre der Fortschritt überhaupt. Ich wäre absolut glücklich, wenn wir das erreichen könnten.
Also es geht nochmal eben, ich muss das immer wieder so ein bisschen für mich zusammenfassen, es geht quasi eben darum, dass in dem Moment, wo man erkennt, aus welcher Wahrnehmungsstufe heraus ein Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachsener reagiert, dass wenn man das sieht und erkennt und weiß, aha, die Person ist gerade wahnsinnig emotional oder die Person ist gerade total rational, also was auch immer, verschiedene Merkmale, dass man die zuordnen kann und dann weiß, welche Übung oder welches Stichwort
oder welche Person Kommunikation hilft, um aus dieser, ich sage jetzt mal, einseitigen, blockierten Wahrnehmung rauszukommen.
Und in deinen 25 Jahren Berufserfahrung, also ich meine, du stehst hinter der Evolutionspädagogik, das hast du lange Jahre gemacht. Wie erfolgreich wart ihr mit den Kindern, mit den Eltern, die zu euch gekommen sind?
Wir waren sehr erfolgreich. Ich möchte nicht behaupten, dass wir allen helfen konnten. Ich kann auch nicht behaupten, dass wir alle Eltern zufriedenstellen konnten. Das wäre schlichtweg hochstaplerisch oder übertrieben. Aber eins weiß ich ganz sicher. Wir wären nicht fast 30 Jahre mittlerweile mit unserer Methode auf dem Markt und hätten das nicht bestehen können, wenn unsere Methode nicht erfolgreich wäre.
Gibt's die Evolutionspädagogik auch außerhalb von Deutschland?
Ja, wir haben Bildungszentren in Österreich, in Italien, also im deutschsprachigen Raum Südtirol. Wir haben ein Bildungszentrum in Frankreich, bei Paris. Und wir haben Bildungszentren in der Schweiz und Deutschland, klar.
Okay, und wie viele Evolutionspädagogen im Schnitt schwirren so durch Europa?
Genau weiß ich es gar nicht, aber wir haben mit Sicherheit über 1500 Evolutionspädagogen ausgebildet. Mhm. Wir haben 800 Praxen verteilt. Der Erfolg spricht für unsere Methode.
Hast du Wünsche, die du an die Politik stellst?
Den Wunsch, dass unser Konzept in den pädagogischen Hochschulen mal angesehen wird und ja, vielleicht auch integriert wird in die pädagogischen Ausbildungen. Klar habe ich den Wunsch, dass alle Bildungsminister unsere Ausbildung zur Evolutionspädagogen, zur Evolutionspädagogin wirklich machen könnten oder sollten, weil das ganz, ganz viel verändern würde. Ich spreche mich gegen jegliche Art von Ideologie aus. Das muss ich ganz, ganz deutlich sagen. Die Evolutionspädagogik ist keine Ideologie. Sie ist zutiefst demokratisch und menschenfreundlich, weil eben nochmal alles, was es an Ansätzen, an Lerntherapien, an Wissen, an sogar psychologischen Ansätzen gibt, in unserem System Platz hat. Von daher wir bewerten nicht, sondern wir ordnen zu. Und vielleicht nochmal ein Beispiel, dass man diese Zuordnung begreift. Wir haben ganz oft Kinder, die schon von klein auf in die Logopädie kommen und weil sie sprachliche Defizite haben, aber es schleppend vorangeht. Und diesen kleinen Kinder, die gehen dann zweimal in der Woche oder einmal in der Woche in die Logopädie, aber der Erfolg bleibt mehr oder weniger aus. Ich möchte ganz deutlich sagen, das ist es soll nicht falsch verstanden werden, dass die Logopädie nicht wirkt. Die Logopädie hat eine Berechtigung und ist ein wertvoller Therapieansatz. Aber das heißt, dass für dieses Kind der Ansatz der Logopädie im Moment noch nicht der richtige ist. Und dann muss man auf die Suche gehen, wo ist denn die Ursache für das, warum die Sprachentwicklung nicht funktioniert. Und da sind wir die Spezialisten dafür. Und ganz oft erkennen wir, dass in den unteren evolutiven Entwicklungsstufen motorische Defizite da sind. Und wenn wir die beheben, dann funktioniert die Logopädie.
Ihr habt auch Bücher geschrieben. Du hast Bücher geschrieben, gemeinsam mit Ludwig Koneberg. Wenn du jetzt unseren ZuhörerInnen eine Empfehlung geben würdest für die, die sich dafür interessieren und so zum Einsteigen in die Evolutionspädagogik gerne was lesen würden, welches Buch würdest du da empfehlen?
Unser Standardbuch ist die 7 Sicherheiten, die Kinder brauchen. Darin beschreiben wir unsere Stufen, die Fähigkeiten, die da drin liegen, die motorischen Entwicklungsschritte, die darin liegen. Also zum sich Einlesen ist dieses Buch wohl naheliegend.
Aber insgesamt habt ihr wie viele Bücher? Du hast wie viele Bücher veröffentlicht?
Ich glaube 6 an der Zahl. Also unser erstes Buch war Das bewegte Gehirn. Darauf, also es war 2004, 2006 erschien dann unser Buch Die sieben Sicherheiten, die Kinder brauchen. Zwei Jahre später das verkannte Genies, auch ein interessantes Buch, weil wir da auf die verschiedenen Verarbeitungsstrukturen des Gehirns eingehen und eben viele Kinder beschreiben, ja, als verkannte Genies, die aber, ja, eben gerade weil unser Schulsystem so ausgerichtet ist, wie es ist, verkannt werden in ihren Fähigkeiten.
Also auch, also nicht erkannt werden in ihren Talenten, oder?
Ja.
Verstehe ich das
ja,
jetzt richtig?
Genau. Ja, okay. Genau. Mhm. Wir haben dann ein Coaching-Buch geschrieben, die 90-Grad-Lösung. Und unser letztes Buch war dann Kindgerecht lernen. Okay. Ich selbst habe noch ein Buch geschrieben über ein selektiv mutistisches Kind, Mädchen, mit dem ich ein Jahr lang in der Schule begleitet arbeiten konnte, also es durch das Schuljahr begleiten durfte. Und wie es mir mit unserem evolutionspädagogischen Ansatz gelang, dieses Kind zum Sprechen zu bringen.
Vielleicht eine Sache noch, weil ich die ganz interessant finde. Du hast auch ein paar Jahre lang in der Schweiz in der Schule gearbeitet und hast quasi zusätzlich zu den Ausbildungen, die du gibst, zusätzlich zu den privaten Beratungen, die du gibst, an der Schule mit Kindern gearbeitet, wo die Lehrer überfordert waren oder wo sie keine Zeit hatten, weil eine Klasse mit 30 Kindern einfach auch betreut werden muss. Ich finde es ganz interessant, dass es in der Schweiz offensichtlich die Möglichkeit dazu gibt. Woran liegt es? Liegt es an einem anderen politischen System in der Schweiz oder liegt es daran, dass das Geld dafür da ist? Was war so dein Eindruck?
Ich denke, in erster Linie ist es die Geldsache. Mhm. Ich denke, an den Schweizer Schulen gibt es einfach ein paar Pötte mehr, aus denen man Förderlektionen finanzieren kann. Und ich habe mit Kindern in Gruppen gearbeitet oder einzeln gearbeitet an einer Primarschule. Das war eine Basisstufe. Natürlich ist es wichtig, dass die Schulleitung da dahinter steht und das war definitiv der Fall. Aber es gibt mittlerweile in Deutschland ja auch viele Projekte, wo sogenannte Klassenassistenten arbeiten. Ich weiß nicht genau, aber ich glaube, die Bezahlung ist natürlich sehr, sehr schlecht. Mhm. Aber manche ausgebildete Evolutionspädagogen sehen das jetzt auch als Chance, die EvoPed einfach mal in die Schulen zu bringen. Insofern bin ich voller Hoffnung, dass da ein bisschen was vorangeht.
Habt ihr die Erfahrung gemacht mit der EvoPed, dass der Föderalismus ein Problem ist? Also ich meine, jedes Bundesland hat seine eigenen Regeln, was Schule und so weiter betrifft, wenn es darum geht, also zum Beispiel in Baden-Württemberg sind die Grünen und die Grünen haben eingeführt, dass jedes Kind aufs Gymnasium gehen kann, auch ohne Gymnasialempfehlung. Beispiel Baden-Württemberg. Es gibt viele LehrerInnen, die darüber wettern, weil sie sagen, sie können die unterschiedlichen Bildungs- und auch Aufnahmeniveaus nicht in einer Klasse aufgreifen. Es gibt aber auch viele, die sagen, es ist doch toll, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Das ist jetzt aber ein Beispiel für Baden-Württemberg. Insofern müsstet ihr ja, um in die Schulen zu kommen, eigentlich auch in jedem Bundesland an der Front kämpfen, oder?
Ja, klar. Also grundsätzlich finde ich jetzt diese Unterschiedlichkeit von Bundesländern gar nicht so das Thema. Der Ausgangspunkt, dass jedes Kind die Chance haben sollte, aufs Gymnasium zu kommen, der ist sicher gut. Aber nicht besonders hilfreich. Man müsste innerhalb des Systems da was ändern und viel einfacher wäre es, wenn es, da ist die Schweiz in ihrem System etwas durchlässiger, wenn nicht so früh getrennt wird. Also der Stress geht ja schon los in der dritten Klasse, wenn die Kinder quasi sich schon oder die Eltern entscheiden müssen, ob Hauptreal oder Gymnasium. Und es ist sicher auch nicht einfach für ein Kind, das aufs Gymnasium angemeldet wird, aber eben von seiner Ausrichtung her, von seinen Fähigkeiten einfach vielleicht anders ausgerichtet ist. Also eventuell die Kreativität im Vordergrund steht und nicht Mathe und nicht die Fremdsprachen, dann ist die Schulausrichtung Gymnasium für dieses Kind, bedeutet es dann viel Stress. Von daher muss ich diese Lehrer auch verstehen. Also man musste das eigentlich ganz anders aufziehen. Und vor allem sollten nicht mehr die Prioritäten auf den Fächern, auf den Standardfächern wie Deutsch, Mathe und Fremdsprachen liegen, sondern aus meiner Sicht sollte Musik, Sport und Kunst genauso wertvoll und behandelt werden wie die anderen Fächer. Also das meine ich auch mit horizontal. Wir wissen überhaupt nicht, was unsere Kinder in der Zukunft leisten müssen. Das können wir mit unserem heutigen Wissensstand überhaupt nicht abschätzen. Hätten wir uns vor 30 Jahren ein Bild drüber machen können, wie unsere heutige digitale Welt aussieht? Ich glaube kaum. Von daher müssen wir offen sein und es muss uns gelingen, dass wir möglichst viel Talente entdecken und entfalten können. Und das passiert mit einem dreiteiligen Schulsystem nicht. Es passiert auch nicht, wenn wir immer noch klassifizieren zwischen Haupt- und Nebenfächer. Also es müsste im Grunde genommen von Grund auf ganz anders aufgebrochen werden. Eben nicht mehr vertikal, horizontal, wo nebeneinander ganz, ganz viel Platz hat. Und dann brauchen wir den Stress mit Gymnasium, Hauptschule oder Realschule überhaupt nicht mehr.
Zum Abschluss vielleicht nochmal ein Beispiel, einfach weil man sich das so bildlich so schön vorstellen kann. Gibt es noch ein Beispiel, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist in deiner Berufserfahrung?
Ich erinnere mich an ein Mädchen, die war in der dritten Klasse, war kleinwüchsig. Also das heißt, sie hatte eine Körpergröße vielleicht von einer Sechsjährigen.
Wie alt war sie?
9. Und die hat im Matheunterricht, hat sie Folgendes gemacht. Sie ist eigentlich permanent auf dem Stuhl gestanden.
Und der Lehrer hat überhaupt nicht gewusst, was er machen soll wahrscheinlich.
Und es wurde natürlich falsch interpretiert. Das heißt, es wurde dahingehend interpretiert, dass sie stören will, dass sie sich halt nicht konzentrieren kann und so weiter. Was aber tatsächlich passiert ist, das Mädchen hat versucht, indem sie auf den Stuhl gestanden ist, sich einen Überblick auf ihr Matheblatt zu erreichen. Das heißt, mit ihrer Körpergröße brauchte sie immer, sie musste immer hochgehen, damit sie einen Überblick über was bekommt. Und das ist ja so, dass wenn man lauter Zahlen sieht und nachher nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und sie hat das ganz richtig gemacht. Sie ist einfach auf dem Stuhl gestanden, hat so auf ihr Matheblatt geguckt, um einen Überblick zu bekommen. Und das sind so kleine Verhaltensweisen. Da muss man dafür sensibilisiert werden. Das muss man erkennen. Man muss erkennen, warum die Kinder sich in bestimmten Situationen so und so verhalten. Die Lehrerin hat es falsch interpretiert. Sie hat sich ständig wieder ermahnt, sie soll sich jetzt endlich auf den Stuhl setzen, was natürlich völlig kontraproduktiv war in dieser Situation. Und allein darin, dass ich erkannt habe, was der Impuls für dieses Kind war, ja, konnte man natürlich die Situation schon auflösen. So, das ist ein kleines Beispiel. Ich erinnere mich an einen Erwachsenen, der bei uns in der Ausbildung war, der von sich eine Geschichte aus seiner Jugend erzählte. Er war ein rebellischer Schüler, ist auch von mehreren Schulen verwiesen worden. Und er erzählte uns ein Erlebnis im Unterricht. Er hatte damals, er war 14 und hatte ein T-Shirt an mit einer Popgruppe, einer Frauenpopgruppe, die in Fesseln dargestellt wurden. Die damalige Lehrerin fühlte sich durch dieses T-Shirt, durch dieses Bild provoziert und ermahnte ihn, das T-Shirt jetzt zu wenden. Er hatte es so verstanden, wenden. Er hat es einfach, also das Bild des T-Shirts auf den Rücken gedreht. Daraufhin fühlte sich die Lehrerin noch mehr provoziert und hat ihn rausgeschmissen sozusagen. Naja, und weil er diese Situation schon kannte, hat er automatisch in seiner Hosentasche einen Tennisball. Und klar, was soll er denn machen? War ihm natürlich langweilig und hat dann auf dem Gang mit dem Tennisball gespielt. Dieser Tennisball verfing sich dann in der Aufhängung der Metalllampen. Gut, und weil er natürlich weiter sich beschäftigen wollte, hat er versucht, diesen Tennisball wieder zu bekommen und ist dann an die Aufhängung der Lampen gestoßen und mit einem Ratsch sind dann die ganzen Metalllampen aus der Aufhängung raus auf den Boden geknallt. Es war ein riesen Zirkus. Gut, also das Ende der Geschichte verkürzt. Er wurde natürlich, er wurde zum Rektor bestellt und so weiter, und er wurde aufgrund seines Verhaltens dann von der Schule verwiesen. Mhm. So, das sind jetzt, genau, war tragisch und lustig gleichzeitig. Fakt war natürlich, es war wieder mal so weit, dass man einen Schüler einfach, ja, er hat keinen Platz mehr. Man hat ihn missverstanden. Er wollte mit Sicherheit mit seinem T-Shirt die Lehrerin nicht provozieren, sondern er fand die Gruppe cool, hatte deswegen das T-Shirt getragen. Also da steckt so viel Tragik drin, allein auch vom Lehrerverhalten her. Und was sollen denn Kinder tun, die aus dem Unterricht rausgeschmissen werden? Ja, also allein diese Dinge, da gibt so viel Möglichkeiten, wie man aus evolutionspädagogischer Sicht diese Dinge im Griff halten könnte. Aber eben jemand aus dem Unterricht rausschmeißen, der sich dann beschäftigen muss, dass dann natürlich die ganze Geschichte mit der Lampe passiert ist und. Das sind ja, wie soll man sagen, Ereignisse, die da aufeinander prallen. Aber aus Sicht der Evoped hätte sowas einfach verhindert werden können.
Also ich könnte dir noch ewig zuhören. Ich glaube, du hast wahrscheinlich Milliarden Beispiele, die du in deiner Berufserfahrung gesammelt hast. Irgendwie gehe ich jetzt mit dem Gefühl raus, dass es schön ist, dass es ein Modell gibt, das mit Verständnis ansetzt und mit Wahrnehmung ansetzt und dass man auch das Gefühl hat, auch als Kind, so wie man ist, wahrgenommen zu werden. So, das nehme ich jetzt so ein bisschen für mich mit. Ich würde in die Shownotes dann noch eure Webseite packen. Ihr gebt nämlich auch Ausbildungen. Also ihr bildet aus zu den Evolutionspädagogen. Das verlinke ich euch in den Shownotes. Und dann bleibt für mich jetzt einfach nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Es hat mich sehr gefreut.
Ja, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Und tschüss.
An alle ZuhörerInnen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugehört habt. Und wenn ihr uns gut findet, würden wir uns mega darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung dalasst oder uns abonniert. Ihr könnt uns auch gerne weiterempfehlen bei euren FreundInnen, bei euren Familien, bei eurer Affäre, bei wem auch immer. Wir freuen uns darüber sehr. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge und jetzt sage ich tschüss und bis zum nächsten Mal.